bin Gott dankbar, dass wir diesen Tag gemeinsam erleben dürfen. Und ich glaube daran, dass dieser Tag für uns alle ein ganz entscheidender Tag sein wird, nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Ich setze voraus, dass wir alle an Gott glauben, setze ebenso voraus, dass wir glauben, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist, nicht nur von Gottes Wort Zeugnis ablegt, wie es manche Theologen formulieren, sondern Gottes Wort ist, das zu uns spricht, das von Gott uns gegenüber verbindlich ist in allem, was wir glauben und lehren und worauf und worin wir unsere Hoffnung setzen. Wir haben es in den kurzen Einleitungsworten gehört und ich möchte es auch auf den Punkt bringen. Es kommt nicht nur darauf an, über Gott zu reden, vielleicht sogar zu philosophieren, über Religion zu sprechen, auch über das Christentum. Das genügt alles nicht. Wir müssen Verbindung zu Gott bekommen, eins mit ihm werden, uns in seinen Plan einfügen lassen und ein Teil seines Heilsgeschehens, das jetzt zum Abschluss kommt, werden. Sie werden heute Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Freunde, mit Sicherheit einiges hören, das Sie noch nicht gehört haben. Man muss aber dazu sagen, dass alle Dinge für jeden ja irgendwann zum ersten Mal bekannt wurden oder an uns gedrungen sind. Wichtig ist, dass das, was vorgetragen wird, wahr ist. Und wahr ist es nur dann, wenn es von Gott kommt, im Worte bestätigt wird, dann ist es wahr. Der Prüfstab oder der Maßstab für alles, was wir glauben und lehren, ist ja die Heilige Schrift. Und wenn wir heute, und das sei kein Urteil, keine Kritik, wenn wir heute in die Christenheit hineinschauen, dann haben wir rund 310 Denominationen im Weltkirchenrat vereinigt. Wir haben große Religionen, wenn wir in die ganze Welt hineinschauen. Wir haben den Buddhismus, wir haben die Hindus, wir haben Konfuzius, wir haben wer weiß was alles. Und alle stellen den Anspruch, selig zu machen und den Leuten den richtigen Weg zu weisen. Ich spreche da nicht als jemand, der es nur gehört hat. Ich habe Missionsarbeit getan in genau 104 Ländern. Ich habe gewisse Erfahrungen gesammelt, die nicht jeder täglich machen kann. Ich darf also mit Sicherheit aus eigener Kenntnis einiges sagen. Und ich möchte damit beginnen, dass wir als erstes Gott und den Plan Gottes mit der Menschheit erkennen müssen und als zweites uns in diesen Plan Gottes in Übereinstimmung mit seinem Worte bringen lassen. Da es nur eine Gottesoffenbarung zu unserem Heil gibt, müssen wir diese Gottesoffenbarung in Christo ernst nehmen und alles andere vergessen. Nur da, wo Gott sich der Menschheit persönlich auf Erden offenbarte, können wir Gott begegnen. Hätte sich Gott nicht in Jesus Christus offenbart zu unserem Heil, dann müssten wir ihn woanders suchen. Hat er sich aber, und das glauben wir, in Christus zu unserem Heil offenbart, dann gibt es keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit, kein anderes Ziel. Dann kommt alles von ihm und führt alles wieder zu ihm, zu dem Ursprung aller Dinge. Wir werden heute nicht Politik einbeziehen. Wir haben zwar in unsere Bekanntgabe Vision 7000, die ja manche von Ihnen gelesen haben, einiges bekannt gegeben. Zum Beispiel stehen wir vor dem größten Ereignis der Menschheitsgeschichte beim Übergang vom 6. zum 7. Jahrtausend. Wir haben einige Schlagzeilen, wenn man so formulieren darf, hier zu Papier gebracht. Der Hauptgedanke ist aber der, dass wir tatsächlich mit dem vertraut gemacht werden, was Gott getan hat, was er gegenwärtig tut und wie er sein Werk mit seiner Gemeinde in aller Kürze zum Abschluss bringen wird. Was die Zeiteinteilung betrifft, so ist es relativ einfach. Man braucht nur in die biblische Zeiteinteilung zu sehen. Da werden circa 2000 Jahre von Adam bis Abraham notiert. Da werden noch einmal circa 2000 Jahre von Abraham bis Christus. Und nun stehen wir am Ende einer nochmaligen 2000-Jahr-Epoche. Insgesamt gibt das in Kürze dann 6000 Jahre. Und wir lesen im 2. Petrus, im 3. Kapitel, Vers 9, dass ein Tag bei Gott wie unsere 1000 Jahre ist. Und Gott schuf die Welt in 6 Tagen und ruhte am 7. Tage von all seiner Mühe und Arbeit. Und gemäß Offenbarung 20 wird das 7. Jahrtausend das 1000-jährige Friedensreich und Königreich Jesu Christi auf dieser Erde sein. Es gibt also nicht ein Raten, sondern eine wirkliche Gewissheit aufgrund des Wortes Gottes und der Zeichen der Zeit, dass wir in der Endzeit leben und nicht nur das, sondern am Ende der Endzeit. Und die Wiederkunft des Herrn steht wirklich ganz nahe bevor. Und Sie müssen uns, sehr verehrte Damen und Herren, darin verstehen, dass wir nicht mit einem großen Lächeln eine Veranstaltung vorführen als Zeitvertreib mit ein wenig Umrahmung und etwas Atmosphäre, die wir selber machen. Es geht im heiligen Ernst um die Verkündigung des Wortes Gottes, von der unser ewiges Schicksal abhängig ist. Mit diesem heiligen Ernst werden wir uns an die Wortbetrachtung begeben. Wir werden dann, ehe wir den Film sehen, das heißt eine Videoaufnahme sehen werden, von der ich jetzt schon sagen muss, dass sie ja viele Jahre zurückliegt, über 30 Jahre, und dass damals diese Industrie ja ihre Anfänge gehabt hat, und dass deshalb die Qualität schwarz-weiß noch obendrein sehr mangelhaft ist. Aber es kommt nicht auf die Qualität an, sondern auf das, was wir da zu sehen und zu hören bekommen werden. Aber dazu dann noch einiges, wenn ich einige Fotos und auch einige Erklärungen abgeben werde. Als erstes möchte ich einige Bibelstellen lesen und kurz darauf Bezug nehmen. Denn Menschenworte vergehen, Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus, 2. Kapitel, die letzten beiden Verse. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24 und 25. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr ginget wie Schafe in der Irre, jetzt aber seid ihr zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen bekehrt worden. Es muss um der Wahrheit willen betont werden, dass der natürliche Mensch die geistlichen und göttlichen Dinge weder verstehen noch einordnen kann. Als unser Herr Jesus in Johannes 3 sagte, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen, hat er genau gewusst, was er sagte. Er sagte, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geiste geboren ist, das ist Geist. Der Mensch muss als erstes ein persönliches Heilserlebnis mit Gott haben. Eine wirkliche Bekehrung zum Herrn hin erleben, muss erneuert und wiedergeboren werden, um so durch den Heiligen Geist zum Worte, das durch den Heiligen Geist inspiriert und diktiert wurde, Zugang zu finden. Wenn wir mit dem Verstande an göttlichen Inhalt herangehen, wird es uns nicht gelingen. Paulus schreibt an die Korinther, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Im 14. Kapitel und auch im 16. Kapitel des Johannesbriefes weist unser Herr darauf hin, dass der Tröster, der Heilige Geist, kommen wird, der uns in alle Wahrheit führen wird. Möge es uns jetzt geschenkt sein, dass ein jeder einen Seufzer im Gebet zu Gott emporschickt und in seinem Herzen spricht, Herr, sende deinen Heiligen Geist und offenbare du mir durch deinen Geist das Wort, das jetzt verkündigt wird. Glauben Sie mir, der Verstand hat seinen Bereich, all unser Können, unser Wissen, selbst die Wissenschaft, alles hat seine und ihre Berechtigung. Aber wenn es um Göttliches und Geistliches geht, dann brauchen wir Gott, der uns hilft. Dann brauchen wir eine Einführung durch den Heiligen Geist in das teure und heilige Wort. Zwei Schriftstellen. Die eine aus dem Johannesevangelium, aus der hervorgeht, wer von Gott gesandt wird, redet die Worte Gottes. Evangelium Johannes Kapitel 3, Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Sehr wichtig. Ein Mensch, der im Namen des Herrn in göttlichem Auftrag spricht, muss eine göttliche Sendung haben. Im Johannesevangelium, dem 20. Kapitel, spricht unser Herr zu denen, die er aussendet nach seiner Auferstehung. Evangelium Johannes, Kapitel 20, Vers 21. Dann sagte er nochmals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dazu das Wort aus dem 1. Johannesbrief, dem 4. Kapitel, Vers 6. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 6. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Es gab Männer Gottes auf Erden, die sich nicht selber bestimmt und gesandt, sondern von Gott beauftragt und gesandt wurden. Von solchen spricht unser Herr: Wer euch höret, der höret mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. So ernst haben wir die Sache mit Gott zu nehmen. Wenn wir im Johannesevangelium, dem 1. Kapitel, lesen, dass ein Mann von Gott gesandt auftrat, dann bereitet uns das große Freude, aber davon haben wir heute nichts. Wir müssen heute wissen, was Gott in unseren Tagen getan hat. Wir brauchen heute göttliche und geistliche Orientierung, und die bekommen wir nur, wenn wir die Verheißungen kennen und wissen, die auf unsere Zeit Bezug nehmen. Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 6. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Da könnten wir sofort sagen: Lieber Gott, da gab es Schriftgelehrte und Pharisäer und Sadduzäer, Priester und Hohepriester, da gab es religiöse Vereinigungen, und du sagst einfach, dass hier ein einziger Mann aufzutreten habe und dass alle durch ihn zum Glauben kommen sollen. Da würden wir sagen: Lieber Gott, wo ist hier die Gerechtigkeit? Darf hier nicht mehr abgestimmt werden? Darf nicht die Mehrzahl bestimmen? Im Reiche Gottes bestimmt Gott allein. Und das müssen wir einfach mal so respektieren. Und ich bin ihm dafür dankbar. Stellt euch vor, man könnte abstimmen, man könnte Demokratie so in das Reich Gottes hineinbeziehen. Was gäbe das für ein Chaos? Gott hat seine Männer früh und spät gesandt, und wohl all den Menschen, die zu ihrer Zeit diese göttliche Sendung erkannt und das Wort, das an sie gerichtet wurde, aufnahmen, um so in Verbindung und Übereinstimmung mit Gott und seinem Tun zu gelangen und damit Gott Recht zu geben und sich auf seine Seite zu stellen. Mir gefällt dieser Ausspruch unwahrscheinlich. Es trat ein Mann von Gott gesandt auf. In den Tagen des Propheten Micha gab es viele Propheten. Ahab ließ sie alle kommen und Josaphat hörte zu, was sie weissagten. Sie weissagten, der eine, Zedekia, hat sich noch Hörner gemacht und sagte, so spricht der Herr, in dieser Weise wirst du deine Feinde verdrängen und den Sieg davontragen. Und dann sagte dieser Mann Josaphat, der König von Juda, hast du nicht noch einen Mann, den wir befragen können, der uns von Gott aus Antwort geben könnte? Ahab sagte, genügen die 400 nicht? Sie haben doch alle geweissagt. Und da ist zwar noch einer, aber der gehört nicht zu unserer Vereinigung. Und wenn der loslegt, wenn der weissagt, dann trifft mich schon gleich das Gericht. Und dann sagte er, lass diesen Mann kommen. Um die Geschichte kurz zu machen, der Unterschied zwischen den 400 und dem einen war der, dass die 400 Propheten in Israel waren und der eine Prophet Gottes war. Der einfach sagte, nur was Gott mir offenbaren wird, das werde ich kundtun. Das sind Männer Gottes, die nicht unter den Einfluss anderer kommen, und der kann manchmal sehr religiös sein. Ich habe schon charismatische Versammlungen mitgemacht, speziell einmal in Berlin, wo Leute tatsächlich sich in eine Sache hineinbegeben, aus der sie kaum noch herauskommen. Heute kommt es nicht auf die Atmosphäre an, die wir durch Musik und durch vieles selber beeinflussen können. Heute kommt es darauf an, dass wir uns dem göttlichen Einfluss des Wortes stellen und dass dieselbe Inspiration des Heiligen Geistes uns trifft. Und dass wir dann auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen, denn so war es immer. Ich möchte, um dieses Wort ein wenig weiterzuführen, mit dem Gedanken, es trat ein Mann von Gott gesandt auf, sein Name war Johannes, und er trat auf, um Zeugnis von dem Licht abzulegen, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Uns ist die Bekehrungsgeschichte des Saulus von Tarsus bekannt. Wir kennen ihn als Paulus. Ich möchte lesen, was ihm gesagt wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 26, von Vers 15. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Da erwiderte der Herr, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Denn ich werde dich retten vor dem Volk und vor den Heiden, zu denen ich dich senden will. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Auch hier könnte man sagen, lieber Herr, alles schön und gut, aber nun bestimmst du einen Mann und sagst ihm, Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren. Ihr Lieben, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt eine göttliche Ordnung im Reiche Gottes. Und wenn Menschen das Vorrecht hatten, die Stimme des Herrn direkt zu hören, von Gott erleuchtet zu werden, das sind die Männer, die durch die Verkündigung des Wortes, das zum göttlichen Licht wird, gebraucht werden, um anderen das Licht Gottes nahe zu bringen. Ich möchte dazu ein Wort lesen aus dem 2. Petrusbrief. Wir kommen sehr schnell zu den Punkten. Sie können gewiss sein, dass wir die Zeit nicht überziehen werden. Vielleicht die erste Stelle aus dem Petrusbrief, und zwar 2. Petrus, 1. Kapitel, Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Wenn wir im Psalm 119 lesen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, das lesen fast 800 Millionen Christen auf der ganzen Erde. Und sie alle gehen ihre eigenen Wege, es sei denn, Gott offenbart sich ihnen und sein Wort und seinen Willen. Wir urteilen nicht, aber von Natur aus befinden wir uns alle im Irrtum. Von Natur aus sind wir alle in Sünden und Übertretungen in diese Welt hineingeboren worden. Und es sei denn, dass wir ganz persönlich die Versöhnung mit Gott, die in Christo am Kreuz auf Golgatha geschah, annehmen, eine persönliche Verbindung und Gemeinschaft mit Gott bekommen und so zu Söhnen und Töchtern wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir nicht nur Belehrung über das Reich Gottes und über Gott bekommen, sondern dass wir aus Gott geboren werden, dass wir wirklich mit Recht sagen können, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Wenn irgendjemand sagt, dass wir alle Kinder Gottes sind, und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, kennen ja den Trend der Zeit, selbst im Vatikan gehen ja alle Religionsführer aus und ein. Vor kurzem waren sie ja alle in Fatima, wo ja viele Erscheinungen gewesen sein sollen. Da waren Hindus, da waren Moslems, da waren alle vertreten. Und heute haben wir es wirklich mit dem Trend der Zeit zu tun. Und man sagt, wir haben nur einen Gott. Wir sind alles Kinder Gottes, um alles unter einen Hut zu bekommen. Kinder Gottes sind nur diejenigen, die Gott als Vater kennen und wissen. Nicht alle Kinder im Lande sind eure Kinder. Die Kinder, die ihr gezeugt habt, das sind die richtigen Väter. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir müssen durch den Samen des Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist gezeugt worden sein. Von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So steht's in Psalm 2 und Apostelgeschichte 13. Das Gleiche müssen auch wir sagen können, denn er ist nach Römer 8 von Vers 28, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. In ihm hat Gott den Anfang des neuen göttlichen Geschlechts gemacht. Und das müssen wir einfach respektieren und aus Gnaden erleben. Dass wir den göttlichen Samen des Wortes in uns aufnehmen, und ich kann es Ihnen vorlesen, damit Sie wissen, dass es auch so in der Bibel geschrieben steht und nicht nur gesagt wird, sondern ich lese es direkt vor, und zwar 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 23 und 24. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Das müssen wir erlebt haben. Das ist die Notwendigkeit. Unser Herr sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und die Tragödie besteht doch darin, sind Sie mir nicht böse, aber ich habe es doch mit eigenen Ohren gehört, da wird auf dem Friedhof gesagt, es hat dem Herrn gefallen, unseren Bruder zu sich in die Herrlichkeit zu nehmen. Und dann habe ich später vernommen, dass dieser Bruder ja nicht in der Herrlichkeit ist, sondern dass er irgendwo im Fegefeuer gelandet sei und dass da Messen gelesen werden müssen, damit die Sache ein bisschen schneller vor sich geht. Das kann kein Mensch mit mir machen. Wenn das Heil Gottes von dem abhängig wäre, was Würdenträger oder Staatsdiener tun können, wo blieben wir da alle? Das Heil kommt von Gott allein. Und wer selig werden möchte, wende sich von jeder Institution ab und wende sich zu Gott. Nur von ihm kommt die Hilfe und die Rettung. Alles andere ist eine billige Vertröstung, die zur Enttäuschung in Ewigkeit führt. Sie mögen sagen, der hat preußisches Blut in sich. Nein, das ist notwendig. Wenn ich hier wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, und würde Ihnen das sagen, wonach es manchmal auch ein bisschen juckt, wie Paulus es in 2. Timotheus 4 geschrieben hat, dass in den letzten Tagen die Menschen sich von der Wahrheit abwenden werden und Lehrer über Lehrer beschaffen, die ihnen das predigen, was sie gerne hören möchten. Paulus schreibt im Brief an die Galater, im 1. Kapitel, im 10. Vers, wenn ich Menschen noch gefallen möchte, dann bin ich gar kein Knecht Christi. Wenn jemand, und ich möchte heute von meiner Wenigkeit nichts berichten, aber ich stünde heute nicht hier, wenn ich nicht direkt die Stimme des Herrn gehört und tatsächlich beauftragt worden wäre, sein Wort zu verkündigen. Aber wie ich eben sagte, darauf möchte ich gar nicht näher eingehen. Worum geht es heute? Heute geht es darum zu erkennen, dass die jetzige Weltordnung, die Zivilisation, wie wir sie kennen, wirklich ihrem Ende zugeht. Und da brauchen wir keine Panikstimmung hervorzurufen, sondern nur Matthäus 24 zu lesen, Lukas 17 zu lesen, Lukas 21, verschiedene Stellen in den Evangelien bis hin zum letzten Buch der Bibel, dann erkennen wir sehr klar, dass wir jetzt in den letzten Tagen leben. Und als der Herr von der Endzeit sprach und all die Zeichen der Zeit in den Raum stellte, sagte er, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Heute ist es kein Rätselraten. Heute ist es nur eine schöne, harmonisch zusammengefügte Sache in der Endzeit, wo ein Ereignis zum anderen passt und die Dinge ihre Entwicklung, ihren Lauf nehmen, dass wir tatsächlich unsere Häupter emporheben dürfen, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Als hier einleitend gesagt wurde, zwar sehr knapp, aber doch sehr, sehr vielsagend, dass die Dinge, die Gott getan hat, von der Öffentlichkeit verschwiegen werden, dass man sie gar nicht zur Kenntnis nimmt, davon kann auch ich berichten. Und wenn wir in die Tage unseres Herrn hineinschauen, dann waren es die religiösen Führer, die dem Volke sagten, glaubt auch ihr an ihn. Nur das allgemeine Volk läuft ihm nach. Die Oberen glauben alle nicht an ihn. Man muss sich vorstellen, dass man so lange auf ihn gewartet hat, auf den Messias, auf den Retter. Und als er kam, sagte man, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Man hat ihn und seinen Dienst völlig verkannt, obwohl, wenn Dr. Larkin recht gezählt hat, sich beim ersten Kommen Christi 109 Weissagungen aus dem Alten Testament buchstäblich erfüllt hatten. Dennoch haben die Lehrer und Professoren jener Zeit an Gott vorbeigelehrt, an Gott vorbeigesungen, an Gott vorbeigepredigt und alle Gottesdienste gingen an Gott vorbei. Und das war die Tragödie. Wenn jemand sagt, ich bin Atheist, ja gut, soll es sein. Aber wenn Menschen den Anspruch stellen, gläubig zu sein, und dann an dem, was Gott tut, vorbeigehen. Und manche begnügen sich damit noch nicht. Sie treten es mit Füßen, machen es lächerlich, schreiben es dem Teufel zu, wie damals in den Tagen unseres Herrn. Die sagten, das ist der Beelzebub, der hat den Teufel und im Bunde mit dem Teufel tut ihr das alles. Stellt euch vor, der Sohn Gottes, in Macht erwiesen unter seinem Volke, gemäß der Schrift, in Bethlehem geboren, wie in Micha 5, Vers 1 geschrieben steht, gelitten unter Pontius Pilatus. Und wer Jesaja 53 liest, hat doch die ganze Beschreibung über Gethsemane nach Golgatha. Wer Psalm 22 liest, da steht, meine Hände und Füße haben sie durchbohrt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles stand geschrieben in den Propheten von der ersten Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15, von dem Samen Gottes, der durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten, bis hin zu Malachi 3, Vers 1. Und der Herr wird zu seinem Tempel kommen, unverhofft, der Engel des Bundes, auf den ihr wartet, nachdem ihr Verlangen tragt. Und dort waren die himmlischen Heerscharen, haben Gott gelobt und gepriesen, die ganze Umgebung vor Bethlehem wurde des Nachts erleuchtet. Und was war's? Nur weil es nicht von höchster Stelle kam und nicht von oben her irdisch gesehen, sondern von oben her göttlich gesehen, bekannt gemacht wurde, hat es den Leuten nicht genügt. Hirten kamen gelaufen, um das Jesuskind anzubeten, weil es ihnen mitgeteilt worden war. Heute ist euch Christus, der Herr, geboren in der Stadt Davids. Geht hin, ihr werdet finden. Sie gingen hin und sie fanden. Ich habe das nur erwähnt, um hervorzuheben, dass es heute möglich ist, in die Vergangenheit zu schauen und zu sagen, meine Güte, das soll man fassen, dass sie das so getan haben. Wir können heute rückblickend sagen, das war nicht gut. Die hätten es erkennen müssen. Wie aber steht's um uns? Haben wir erkannt, was zu unserem Frieden dient? Haben wir erkannt, dass Gott uns sammeln will, um sich uns zu offenbaren, um die Verheißungen für diese Zeit kundzutun? Ich komme zu den Bibelstellen, die von der Endzeit sprechen, von dem Tag des Herrn, der kommen wird und brennen wie ein Ofen. Und dass vor diesem großen und schrecklichen Tag des Herrn, der ja kommen wird, die Verheißung besteht. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe dieser große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir haben im Worte Gottes die Verheißungen bis dahin, wo die Zeit in die Ewigkeit münden wird. Auch für die Tage, in denen wir leben. Und so wie Gott einen Mann sandte, um den Weg zu bereiten, um die Herzen des Volkes einzustimmen, mit dem Wort in Übereinstimmung zu bringen, so ist es notwendig gewesen, dass in diesen letzten Tagen aus dem direkten Babylon, in dem sich die Christenheit befindet, ein Herausrufen geschieht und wir uns klar auf die Seite Gottes stellen können, ohne eine neue Vermischung einzugehen. Auch diesen Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich hervorheben. Die Menschen wollen immer vermischen. So war es in den Tagen Noahs. Die Söhne Gottes sahen die Schönheit der Töchter der Menschen. Und die Vermischung zwischen der Linie Seths und der Linie Kains fand statt. In den Tagen Moses war es Biliam, der Moab den Rat gegeben hatte, dass eine Vermischung untereinander geschieht. Heute ist es genauso. Alles ganz gleich, was geglaubt und gelehrt wird. Eine Riesenvermischung bis hin in die oberste Instanz im Weltkirchenrat. Man sagt, glauben kann jeder, was er will. Wichtig ist, dass wir uns zusammentun. Ich habe keine Zeit heute, um darauf näher einzugehen. Aber schriftlich werden wir es noch darlegen. Was das mit sich bringt, wenn wir dem Herrn den Rücken kehren und in all diese Vermischungen hineingezogen werden. Kommen wir zu dem Punkt, denn die Zeit eilt sehr. Ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19 bis 21. So tut den Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden. Auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er dient für euch zum gesalbten Messias und bestimmten Jesus senden kann. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Ihr könnt diesen Text unter Gebet in Ruhe zu Hause noch einmal lesen. Und ihr werdet feststellen, dass klar hervorgeht, dass Christus im Himmel bleibt und wartet, bis alles göttlich geordnet in den rechten Stand zurückgebracht wurde und im Durcheinander ein Ende gemacht worden ist und der Herr wieder seine Gemeinde bauen kann, zusammenfügen, segnen und noch einmal zum Segen setzen, denn das Ende muss dem Anfang gleich werden. Christus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Wie er war, so ist er und wird er sein in Ewigkeit. Um dieses zu bewirken, war eine Verkündigung notwendig, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Gott zu tun verheißen hatte. Aus dem Propheten Malachi, dem letzten Kapitel, die letzten Verse, dort steht geschrieben, wir kennen es ja fast auswendig, Vers 23, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Elia war ein Mann Gottes. Er trat unter das Volk und rief mit mächtiger Stimme, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wenn der Baal Gott ist, folget ihm. Ist der Herr Gott, so dienet ihm. Wer kennt nicht die Geschichte vom Berge Karmel? Es ist notwendig, dass in diesen letzten Tagen eine göttliche Scheidung vollzogen wird zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Täuschung, zwischen wirklich apostolischer, neutestamentlicher Verkündigung und all den Traditionen, die im Laufe der Jahrhunderte erfunden und eingeführt worden sind. Wir haben es heute, und das sage ich nicht mit lauter Stimme, sondern mit großem inneren Schmerz. Wir haben es heute mit einem von Christus gelösten Christentum zu tun. Der Schein wird äußerlich gewahrt. Man singt, man spielt, man zündet Kerzen an. Es werden die verschiedensten Gebete gesprochen. Heilige und sonst wer wird angerufen. Hören können Sie es zwar nicht, aber ich kann auch nichts dafür. Es wird so vieles getan. Und wisst ihr, warum es geschieht? Die Menschen möchten selig werden. Sie wollen das Richtige tun. Meint ihr, es geht jemand, um Priester zu werden oder Nonne zu werden, weil es nicht innerlich möchte oder davon überzeugt ist? Alle sind davon überzeugt. Aber Hand aufs Herz. Können wir nach eigener Fasson selig werden? Kann jeder bestimmen, wie der Weg Gottes auszusehen hat? Nein, das können wir nicht. Wir müssen uns Gott stellen und begreifen, es gibt nur einen einzigen, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Heilige Schrift lehrt es auch klar und deutlich, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus. Nur einen Fürsprecher. In der sogenannten Christenheit gibt es ein ganzes Heer von Fürsprechern. Wer kann Fürsprache einlegen? Nur der, der sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns dahingegeben hat. Nur er, der um unserer Willen Mensch wurde. Und hier ist das gottselige Geheimnis geoffenbart. Unser Erlöser musste tatsächlich beides sein. Er musste Mensch werden, also in diese Welt hineingeboren werden, dem Leibe nach sterblich werden, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt, einem Wachstum unterzogen, wie jedes andere Kind auf Erden. Aber er war mehr als ein Mensch. Er musste Mensch sein, um sterben zu können, um leiden, um mitfühlen zu können. Er musste Gott sein, um den Tod zu überwinden, die Hölle zu besiegen und dem Teufel die Macht zu nehmen. Die Menschen, die starben, sind alle im Bereich des Todes oder des Totenreiches gewesen. Unser Herr starb dem Leibe nach, ist im Geiste hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, hat den Tod, die Hölle und den Teufel besiegt und sagte dem Johannes auf der Insel Patmos: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Seine Auferstehung garantiert meine Auferstehung. Der Sieg von Golgatha ist unser aller Sieg, die wir an den Erlöser und an die vollbrachte Erlösung glauben. Verzeihen Sie mir, wenn ich so innerlich ergriffen werde, dann möchte ich keinen Vortrag halten, dann möchte ich predigen. Und wie das aussieht, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich bin von diesen Dingen tief bewegt. Wenn ein Mensch erlebt hat, was er verkündigt, wenn er ein Teil des Wortes geworden ist, dann ist es kein Vortrag, der aus dem Intellekt kommt. Dann ist es eine Sache, die Gott weitergibt, um andere mit einzuladen und mit einzubeziehen. Halten wir fest, es ist die Entscheidung Gottes, nichts auf Erden zu tun, was mit seinem Heilsplan zusammenhängt, es sei denn, er offenbart sein Geheimnis einem seiner Knechte und Propheten. Ich darf es Ihnen vorlesen aus Amos Kapitel 3, Vers 7. Hier steht es geschrieben, Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Zu allen Zeiten, wenn besondere Dinge auf Erden zu geschehen hatten, sandte Gott seine Knechte und Propheten. Er hat einen Abraham, einen Mose, einen Noah, einen Elia. Er hatte seine Knechte und Propheten, die er immer senden konnte. Und wie wir vorhin schon angedeutet und auch kurz gelesen haben, beim Übergang vom Alten zum Neuen Testament sandte er Johannes, den Täufer. Lukas 16, 16 steht geschrieben, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes und von da an wird das Reich Gottes gepredigt und die Gewalt antun, dringen mit Gewalt hinein. In 1. Korinther 4, Vers 1 steht, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi, für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Noch zwei Bibelstellen, die diesen Gedankengang, diese göttliche Tatsache bestätigen. Epheser Kapitel 3, Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Nicht den Schriftgelehrten, nicht denen, die schon alles besser wissen, sondern seinen heiligen Aposteln und Propheten. Apostel bedeutet ein Gesandter, aber nicht nur irgendein Gesandter, sondern ein Gesandter des Herrn. Im Petrusbrief, lesen wir Ähnliches, und zwar 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Gott hat einen Plan. Gott hat von Anfang an die Dinge gefügt und bestimmt. In seinem Reiche tut er, was er will, und nicht alle anderen, was sie wollen. Und alle Menschen, die Anteil haben wollen an dem, was Gott auf Erden tut und die Herrlichkeit in Ewigkeit mit ihm verbringen wollen, müssen hier auf Erden ihn und seinen Plan mit der Menschheit erkennen, müssen sich darin fügen, Gott erleben und die Gemeinschaft mit ihm haben, um daran teilhaben zu können, was er tut. Noch ein Wort aus Offenbarung, dem 1. Kapitel, die 1. 2 Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und hat es durch die Sendung seines Engels seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. Und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Auch hier auf der Insel Patmos waren es nicht viele, einer genügte. Ein Mann Gottes in der Hand Gottes als Sprachrohr Gottes genügt, wenn nur die Menschheit darauf hören wollte und hören würde. Wir brauchen nicht 1000 Boten Gottes, an denen wir vorbei hören. Ein Knecht Gottes mit der göttlichen Botschaft genügt, so wie sie hören, glauben, aufnehmen und danach tun. Kommen wir jetzt bitte auf das, was Gott in unseren Tagen getan hat. Und ich bitte Sie, mir zumindest zu bescheinigen, dass ich nicht töricht genug wäre, um irgendeine Fata Morgana nachzulaufen. Ich habe mich persönlich überzeugt von den Dingen, die ich weitergebe. Das liegt mir rein äußerlich schon sehr. Ich würde gar nichts weitergeben, nur weil andere es gesagt haben. Ich muss vor Gott und dem Worte überzeugt sein, es geprüft haben und wissen, dass es stimmt. Wir haben vorhin angedeutet und auch gelesen, dass der Herr jemanden senden wollte, ähnlich wie Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich kann die Bibelstelle nicht alle lesen, aber ich darf sie zitieren. 2. Petrus 3, Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn, brennen wie ein Ofen und so weiter. An ihm werden die Elemente in Flammenglut aufgehen und zerschmelzen. Wir haben keine Zeit, darauf einzugehen. Davon gibt es viele Bibelstellen. Jesaja 13, Joel 3 und Joel 4 und viele Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, von dem Tag und der Stunde braucht niemand Kenntnis zu haben, denn der Tag des Herrn kommt so wie ein Dieb in der Nacht. Ehe aber dieser Tag des Herrn kommt, der brennen wird wie ein Ofen, nach dem, was Malachi schreibt und auch Petrus und Jesaja und die Propheten und Apostel überhaupt, besonders in der Offenbarung, ehe dieser Tag kommt, wollte Gott noch einmal etwas tun. Er wollte die Zeit der Erquickung senden, alles in den rechten Stand zurückbringen, alles in der Gemeinde göttlich ordnen. Und so wie der Prophet Elia die 12 Steine gemäß den 12 Stämmen Israels zusammensuchte und den Altar des Herrn aufbaute, so muss jetzt die Lehre der 12 Apostel, alles so, wie es im Urchristentum gepredigt und getan wurde, so muss es jetzt gepredigt und getan werden. Wir müssen uns von allen Traditionen und Überlieferungen lösen und im Wasserbad des Wortes reinigen lassen, um Gott nicht zu Eifersucht und zum Zorn zu reizen, sondern uns ihm zu stellen. Ich darf Ihnen in aller Kürze den Gottesmann vorstellen, den ich persönlich genau 10 Jahre lang kannte, von dem ich, sei es 21 oder 22 Briefe, noch eingeheftet habe, mit dem ich im gleichen Auto fuhr, am gleichen Tisch gegessen habe und den ich in Versammlungen in Europa und in den USA gesehen und miterlebt habe. Sein Name ist William Branham. So wie es damals einen Paulus gab und andere, so gab es in diesen Tagen einen Mann, ich werde Ihnen gleich Fotos zeigen. Im Jahre 1933, am 11. Juni, in der Stadt Jeffersonville, Indiana, hatte dieser Mann die erste Evangelisation als neu ordinierter Baptistenprediger. Einige hundert bekehrten sich und er begab sich zum Ohiofluss nach der letzten Vormittagsversammlung. Es war etwa 14 Uhr Nachmittag, als er im Begriff war, die 17. Person zu taufen. Etwa 4000 befanden sich am Ufer. Etwa 300 sollten getauft werden. Und als er im Begriff war, die 17. Person zu taufen, betete er zu Gott: Herr, wie ich im Wasser taufe, so taufe du mich doch mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und in dem Moment brach durch die tief hängende Wolkenschicht ein helles Licht für alle Anwesenden sichtbar, für alle gläubig und ungläubig, für alle sichtbar. Durch die Wolkenschicht blieb über ihm hängen und die mächtige Stimme sagte, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Es versteht sich von selbst, dass es keine Botschaft Gottes außer der Heiligen Schrift gibt. Die Botschaft Gottes wird immer Gottes Wort sein. Es ging also darum, dass all die verschütteten Wahrheiten, das verloren Gegangene wieder neu auf den Leuchter gestellt, neu verkündigt, den Leuten neu zugänglich gemacht wird. Und siehe, Gott hat diesen Mann bestätigt. Dann kam der wirklich einmalige Tag im Mai 1946, als der Engel des Herrn zu ihm kam und ihn direkt beauftragte. Ihr wisst, die ganze oder die halbe Welt lag in Trümmer, besonders Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war im Mai 1946, etwa 23 Uhr. Dieser Gottesmann, ein sehr armer Mann aus den Bergen Kentuckys, der nicht eigene Schuhe besaß, in jenen Tagen war alles teuer und knapp. Und der Engel des Herrn, den er beschreibt, dem Licht herabkam, er sah ihn in voller Größe, ohne Bart, klares Gesicht. Er wog etwa nach der Schätzung 200 Pfund. Und Erbisch Bruder Brennan beschrieb seine Größe, hatte keine Sandalen, war barfuß, hatte einen kleinen Komplex, nicht dunkelhäutig, aber wie wir ihn haben, wenn wir ein Sonnenbad nehmen, ein bisschen Öl dazu tun, hat ihn genau beschrieben. Und dieser Engel des Herrn sagte, fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, um dir den Auftrag zu erteilen. Du wirst für Könige und Fürsten beten. Deine Gebete werden Erhörung finden. Selbst der Krebs wird vor dir nicht bestehen können. Gott hat es so gefügt, dass dieser Mann für Kranke betete, nicht für Kranke, die ein Bauchnabelsausen hatten oder irgendeine Krankheit, die kommt und geht, für Blinde, für Krüppel, für Stumme, für Taube. Ich habe zugeschaut, wie blind Geborene sehend geworden sind. Ich habe mit meinen eigenen Augen große Wunder und Zeichen gesehen. Oft habe ich geweint wie ein kleines Kind. Ich war selbst so überwältigt, mitzuerleben, wie die Gegenwart Gottes durch Kraft Gottes spontan auf der Stelle unter Beweis gestellt wurde. Ich möchte darauf gar nicht näher eingehen, weil wir der Zeit näher rücken. In einigen Minuten soll ja der Film gezeigt werden. Dieses hier ist eine Aufnahme vom Januar 1950 mit dem Licht über seinem Haupt. Es begab sich also, dass Bruder Brennan im großen Houston Kolosseum gepredigt hat. Und da war ein Baptistenprediger namens Dr. Best. Und dieser widersprach und sagte, was in der Apostelgeschichte steht und geschah, gilt heute nicht mehr. Das ist damals gewesen, kann heute nicht mehr sein. Heilungen gibt es nicht mehr und so weiter und so weiter. Und siehe da, es war Dr. Bosworth, den ich auch persönlich kenne, der dann die Diskussion mit diesem Dr. Best vor Tausenden von Zuschauern führte. Und ganz zum Schluss kam dann Bruder Brennan von der Empore, auf der er Platz genommen hatte, herunter. Und es waren Berufsfotografen, Mr. Ayers, Mr. Kipperman vom Douglas Studio in Houston, Texas, direkt vom Houston Chronicle, von der Tageszeitung bestellt. Sie sollten Aufnahmen machen, um dann am nächsten Tag über diese Versammlungen und die Debatte berichten zu können. Und siehe da, als Bruder Brennan nach vorne kam, hat er nur einige Worte über seine Lippen gebracht. In etwa sagte er so, wenn Gott es ist, der mich gesandt hat, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Das brauche ich nicht zu tun. Und in dem Moment wurde noch einmal geknipst, vorher schon so oft mit Dr. Best und Bruder Bosworth und jetzt die Aufnahme mit diesem Licht. Alle anderen Aufnahmen in dem Film sind nichts geworden, nicht eine einzige. Aus dem ganzen Film gab es nur ein Foto, das etwas geworden war. Und das ist dieses. Zur Mitternacht holten die Fotografen Bruder Brennan aus dem Bett in seinem Hotelzimmer und fragten ihn, weißt du, dass über deinem Haupt ein übernatürliches Licht ist oder war? Er sagte, ich weiß es. Es geschah nicht um meinetwillen. Ich glaube es sowieso. Es geschah um euretwillen. Dann wurde das Negativ dem Herrn Dr., wie heißt er schnell, wer weiß den Namen, Dr. George Lacey übergeben. Ein Mann von der FBI, der verantwortlich war, um fragwürdige Dokumente zu prüfen. Wir haben sein Statement veröffentlicht. Er hat geschrieben, Doppelbelichtung ausgeschlossen. Retuschierung hat nicht stattgefunden. Das Licht war da, sonst hätte es nicht von der Linse erfasst werden können. Ich selber habe von Bruder Brenham gehört, als er sagte, dass dieses Foto in Washington hängt, und zwar in der Art Galerie, wo religiöse Gemälde ausgestellt werden. Und wie gesagt, meine Mentalität hat's mir geboten, bei dem nächsten Flug in Washington Halt zu machen. Ich habe einen ganzen Vormittag gesucht und war fast so weit aufzugeben. Es war zwischen 11 und 12 Vormittag. Aber ich habe mir dann dennoch Mut gemacht und gesagt, du bist nicht hergeflogen, um aufzugeben. Kurz vor Toreschluss habe ich, Ewald Frank, mit der Bibel offen vor euch dieses Foto in der Art Gallery in Washington, D.C., vielleicht 2 Meilen vom Weißen Haus entfernt, mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser ältere Gentleman hat eine Schublade gezogen, nachdem wir miteinander länger gesprochen hatten, hat die Schublade gezogen und gesagt, Mister, an diesem Bild gibt es kein öffentliches Interesse. Ich meine, es wird bald in einer solchen Schublade landen. Ob dem so ist, kann ich heute nicht beurteilen. In jedem Fall hat Gott der Herr sich bezeugt und Kritiker, ungläubige Menschen haben Zeugnis ablegen müssen, dass dem so ist. Und ich sage das auch noch aus folgendem Grunde. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachher den Film sehen werden, werden Sie hören, dass Bruder Brenham sagt, jetzt ist das Licht da und dort, über diesem Mann oder über dieser Frau. Wenn Bruder Brenham für die Kranken betete, wartete er, bis dieses Licht herabkam. Und wenn das Licht über einer Person blieb, dann wusste er, dass Gott sich mit dieser Person jetzt befassen möchte. Und dann sah er, was ihm gezeigt wurde und hörte, was ihm gesagt wurde, und dann sprach er es aus. Unter den tausenden Fällen in ungefähr 20 Jahren hat es nicht einen einzigen Fall gegeben, der daneben gewesen wäre. Große Männer Gottes, Demas Shekerian, der Präsident, der internationale Präsident der vollen Geschäftsleute des Evangeliums, er war ein besonderer Freund Bruder Brenhams. Eines Tages war die Schwester von Demas Shekerian sehr, sehr krank und Leute weissagten, Tochter Zion, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben, du wirst gesund werden. Bruder Brenham sieht diese Florence Shekerian, er sieht die Uhr, um auf 14:45 stehen bleiben und er sieht diese Dame gestorben, also tot im Bett. Demas Shekerian kam zu ihm und fragte ihn, was wird werden? Sie haben alle geweissagt, dass die Tochter Zion leben wird. Bruder Brenham sagte Demas, wir sind alte Freunde. Ich muss dir mitteilen, deine Schwester wird nicht gesund werden. Sie wird sterben. An dem und dem Tage, um die und die Uhrzeit, ich hab's gesehen. Und so war's. Ich habe diesen Mann, Demas Shekerian, persönlich kennengelernt, habe bei den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten im Clifton Cafeteria in Los Angeles gesprochen. Ich kenne all die Werdegänge. Darauf wollen wir nicht näher eingehen. Gott hat Bruder Branham dazu benutzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, als das volle Evangelium genauso in Trümmern lag wie hier halb Europa, hat Gott diesen Mann dazu benutzt, dass eine Verkündigung unter Begleitung von mächtigen Wundern und Zeichen ihren Anfang genommen hat. Und wenn ihr alle die Geschichte der großen Evangelisten nachliest, die ich auch persönlich kenne, dann findet ihr keinen Anfang vor dem Jahre 1949. Im Jahre 46, 47, 48 gab es nur einen Gottesmann, und das war William Branham. Dann kam Roberts, dann kam Osborne, dann kam Tommy Hicks, dann kam Billy Graham, dann kamen alle. Und ich kenne jetzt Hunderte, die dann auftraten. Aber Gott hat diesen einfachen Mann, der die göttliche Berufung hatte, dazu gebraucht, den Durchbruch zum vollen Evangelium zu schenken. Und es war nicht William Branham, es war Gott, der diesen einfachen Mann gebrauchte. Noch etwas muss ich sagen. Ich habe heute auch Life-Magazin mitgebracht und ich habe Science-Magazin mitgebracht aus einem ganz bestimmten Grunde. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen hier die Wolke, die oben am Himmel fotografiert wurde, die Bruder Branham am 22. Dezember 1962 in einem Gesicht sah und die dann am 28. Februar 1963 herunterkam. Hier im Life-Magazin, eine der größten Wochenmagazine, wie bei uns der Stern oder das Spiegel-Magazin, so ist Life in den USA. Hier steht: A High Cloud Ring of Mystery, eine hohe Wolke, geheimnisvoller Ring. Dr. James McDonald und andere haben es nicht erklären können. Dort in dieser übernatürlichen Wolke geschah es, dass Bruder Branham gesagt wurde: Kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben darüber geschrieben. Da gibt's Literatur. Sie können in aller Ruhe nachlesen und dann haben Sie die Möglichkeit, kräftig zu kritisieren und zu beanstanden. Und Sie haben auch die Möglichkeit, kräftig zu glauben und Gott zu danken. Was jemand tut, das bleibt uns allen überlassen. Ich möchte meinerseits mit gutem Gewissen euch allen am Tage des Gerichts begegnen können, möchte sagen dürfen, dass ich's an diesem Tage nicht habe fehlen lassen, diese kurze Zeit zu nutzen, um Ihnen von dem kurz zu berichten, was Gott getan hat und was er in diesen Tagen tut. Man kann nur sagen, Hebräer 13, 8, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Ich möchte Sie sehr darum bitten, sich nicht an der Einfachheit dieses US-Bürgers zu stören. Dort haben im Sommer alle weiße Anzüge getragen. Er hat es genauso gemacht, nicht so konservativ, wie wir es sind. Aber nicht das Äußere ist wichtig, sondern das, was Gott in diesen Mann hineingelegt hat. Wahrlich, er war ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes in diesen Tagen. Wer aus Gott ist, höret die Stimme Gottes. Und von heute an werden auch Sie eine heilige Verpflichtung mit sich nehmen, das Wort, die Heilige Schrift zu durchforschen, Gott zu bitten, Ihnen das Verständnis zu öffnen, Klarheit zu schenken und sie zu segnen und in sein Programm, in die Vollendung, die jetzt ja vor sich geht, vor Entrückung der Gemeinde, muss sie herausgerufen, muss zubereitet und vollendet werden, um dann, wenn der Herr kommt, verwandelt zu werden und mit ihm in die Herrlichkeit hineingehen zu dürfen. Möge dieser Tag Ewigkeitsfrucht in uns allen bewirken. Gott segne uns. Wir stehen auf zum Gebet, während wir die Häupter neigen. Möchte ich schon jetzt bitten und fragen, ob einige da sind, die wirklich ihr Leben Gott weihen möchten, die einfach begriffen haben, dass nicht ein Mensch zu uns spricht, sondern nur das Wort weitergegeben wird und dass es der Herr ist, der uns heute angesprochen hat. Wir wollen uns jetzt dem Herrn stellen, uns ihm weihen und ihn bitten, mit uns zu sein. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele für das große Vorrecht, dass wir in diesen Tagen dich und dein Tun erkennen durften. Wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was jetzt von dir aus geschieht. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für die Erlösung, die auf Golgatha geschah, für das neue, ewige Leben, das du uns aus Gnaden geschenkt hast. Geliebter Herr, erbarme dich unser aller und sei uns gnädig, schenk uns Raum zur Buße und zur Bekehrung, dass wir uns zu dir wenden. Und du wirst keinen hinausstoßen. Du nimmst uns alle an, vergibst uns und segnest uns. Geliebter Herr, sei auch jetzt mit uns, wenn wir diesen Film sehen. Sprich zu unseren Herzen und segne uns. In Jesu Namen. Amen.